Deutschlandfunk. Information und Musik.
Wie sehr Versprechen und Ankündigung von der Realität abweichen, lässt sich unter anderem an der Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz gestern in Dubai erkennen. Er sprach vor dem Plenum der Weltklimakonferenz von der Dringlichkeit, das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Zitat: Noch ist es möglich, dass wir die Emissionen in dieser Dekade so weit senken, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Zitat Ende, Bundeskanzler. Der Ausstieg aus der Verbrennung fossiler Energieträger ist ein zentrales Thema der aktuellen Klimakonferenz. Und in dem Zusammenhang forderte der Bundeskanzler, wieder Zitat, wir müssen jetzt alle die feste Entschlossenheit an den Tag legen, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen. Zitat Ende. Währenddessen wird in Deutschland eine neue Infrastruktur für Flüssiggas geschaffen. So viel zu Worten und Taten beim Klimaschutz. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Gleich zum Auftakt der Konferenz haben Dubai und Berlin zugesagt, je 100 Millionen US-Dollar in den Fonds für Klimaschäden in ärmeren Ländern zu zahlen. Über diesen guten Start der Weltklimakonferenz und die Frage, was wie schnell getan werden müsste, um wenigstens die 2-Grad-Marke nicht zu reißen, darüber sprach ich mit dem Klimaforscher Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute und wollte von ihm wissen, ob ihn die Zusage für den Klimafonds eigentlich optimistisch gestimmt hat.
Ja, das ist wirklich sehr gut, dass man jetzt hier am Anfang der Konferenz ein positives Signal setzen konnte. Das ist auch ungewöhnlich. Normalerweise werden solche Entscheidungen erst am Ende gefällt. Aber es gibt viele Länder, die schon ja fast 20 Jahre auf so einen Fonds gewartet haben. Und dass der jetzt tatsächlich ins Leben gerufen worden ist, ist super. Und das darf gerne so weitergehen bei dieser Konferenz.
Bisher lag der Fokus bei Loss and Damage Fonds bei den historischen Verursachern, also den alten Industrieländern und deren Verantwortung. Das wird der Realität natürlich nicht mehr gerecht, denn China verursacht die meisten Emissionen weltweit, zieht sich aber bei Klimaverhandlungen ja immer auf die Position des Entwicklungslandes zurück. In derselben Liga spielen bei den Verhandlungen ja auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Indem die jetzt aber 100 Millionen US-Dollar geben, bringt das China auch unter Zugzwang?
Ja, das war eben einer der großen ungeklärten Punkte. Wer zahlt in diesen Fonds ein? Und da sind zwei Gruppen, die da unter Druck stehen, zusätzlich zu den Industrieländern, die sowieso einzahlen müssen. Aber die eine Gruppe ist die ölexportierenden Länder. Und da hat jetzt eben die Vereinigten Arabischen Emirate vorgelegt und tatsächlich eingezahlt. Und das ist sehr, sehr positiv. Und das setzt in der Tat die zweite Gruppe der Länder unter Druck. Das sind nämlich die Schwellenländer. Und da gehört China eben auch dazu, dass sie auch einzahlen sollen. Bisher sträubt sich China noch, das zu tun. Die Entscheidung ist, dass sie einzahlen dürfen, aber nicht unbedingt müssen. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist das nicht durchzuhalten und irgendwann wird China sicherlich einzahlen. Unser Druck ist jetzt deutlich erhöht.
Bleiben wir noch mal ganz kurz bei China. Das Land will ja bis 2060 klimaneutral sein, baut aber im Moment die Kohlekraft noch massiv aus. Im Schnitt geht jede Woche gehen 2 Kohlekraftwerksblöcke ans Netz. Dauert das alles zu lange, wenn man überlegt, bis 2060 erst klimaneutral?
Ja, in China gibt es derzeit 2 Trends. Der eine Trend ist, dass die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden. Das ist schon mal gut, aber der Energieverbrauch geht so schnell hoch, dass der Aufbau der Erneuerbaren gar nicht reicht und dass deswegen immer noch auch Kohlekraft hinzugebaut wird. Die Erneuerbaren sind aber so schnell, dass eigentlich fast alle jetzt erwarten, dass in den nächsten Jahren die Erneuerbaren tatsächlich so schnell sind, dass sie den Energiehunger übertreffen und damit Kohlekraft aus dem Markt drängen. Dass das kommt und dass dann die Emissionen von China auch sinken, das ist, glaube ich, klar. Nach 2030 ganz bestimmt, vielleicht sogar noch ein bisschen früher.
Die Zeit, das haben Sie ja schon öfter betont, drängt ja auch. Selbst wenn alle fast 200 Vertragsstaaten ihre in Paris eingeführten Selbstverpflichtungen, diese sogenannten nationalen Klimaschutzbeiträge, wenn sie diese vollständig erfüllen sollten, dann steigt nach Berechnung des UN-Umweltprogramms die Temperatur aber dennoch um 2,5 Grad.
So ist es. Also wir sind noch weit, weit weg von dem, wo wir eigentlich hinwollen. Immerhin sind diese Temperaturerhöhungen nicht mehr bei 3,5 oder 4, so wie das noch vor 7, 8 Jahren war. Das ist gut, ist also besser. Aber es ist eben noch nicht bei 1,5, wo man eigentlich hin will. Und das wirkliche Problem sind die kurzfristigen Emissionen bis 2030. Die Länder haben eben Ziele vorgelegt und wenn die eingehalten werden, dann steigen die globalen Emissionen nicht mehr. Das ist gut, das hatten wir auch vorher gedacht, aber sie stagnieren und sie sinken nicht. Und bis 2030 würden wir dann doppelt so viel Treibhausgase emittieren weltweit, als es für das 1,5-Grad-Ziel nötig wäre. Also doppelt so viel. Wir sind richtig weit weg. Und das bedeutet, dass jetzt eigentlich alle Länder immer noch nachlegen müssen mit ihren 2030er-Zielen. Und die Klimakonferenz hat das schon vor 2 Jahren gesagt und hat gesagt, dass die Länder das tun müssen. Sie haben es in den letzten 2 Jahren aber leider nicht gemacht oder nur sehr, sehr wenige und kleine Länder, weil die meisten Länder mit anderen Krisen beschäftigt waren.
Und die EU hat ja auch nicht nachgeliefert, ne? Die EU hat ja auch nicht nachgelegt.
Weder die EU hat nachgelegt, noch die USA, noch China, noch Indien. Also alle großen Emittenten haben nicht nachgelegt. Selbst das Vereinigte Königreich hat nicht nachgelegt, obwohl die ja eigentlich diese Konferenz geleitet hatten 2021. Und das ist sehr enttäuschend und jetzt wird es langsam sehr eng.
Methan ist ja ein besonders klimarelevantes Gas, rund 25 Mal klimaschädlicher als CO2. Beim Abschmelzen des Permafrosts, was natürlich bei einer weiteren Erwärmung immer häufiger passiert, da wird ja noch mehr Methan freigesetzt. Wie könnten denn diese Emissionen sehr schnell reduziert werden?
Ja, also Methan kommt einmal aus der Öl- und Gasindustrie und einmal aus der Landwirtschaft. Und bei Öl und Gas kann man das eigentlich sehr schnell machen. Das ist sogar kosteneffizient. Und das ist für mich die große Frage, wieso ist das nicht schon lange passiert? Und in der Landwirtschaft ist das schwieriger. Da hat man eben mit natürlichen Prozessen zu tun und die sind sehr schwer in den Griff zu bekommen. Ein wichtiger Punkt ist hier, aus meiner Sicht, ist, über Methan redet man schon sehr lange. Und natürlich müssen wir Methan reduzieren. Aber das darf nicht davon ablenken, dass der Haupttreiber für den Klimawandel CO2 ist. Und da bei CO2 die fossilen Energieträger. Also wenn man jetzt sagt, wir müssen Methan reduzieren, darf man nicht vergessen, dass man auch CO2 reduzieren muss. Und zwar die fossilen Energieträger auf null reduzieren muss. Nur dann schaffen wir das mit dem Klimaschutz.
An diesen Dekarbonisierungszielen, die Sie gerade ansprechen, da scheiden sich ja schon lange die Geister. Viele Umweltorganisationen und Industrieländer sind gemeinsam überzeugt, dass sich der CO2-Ausstoß nur dadurch dauerhaft senken lässt, wenn man eben überhaupt kein Gas, Kohle mehr verbrennt. Sie wollen deshalb, dass sich die Konferenz zu einem Ausstieg aus den fossilen Energieträgern bekennt. Das Ziel stand 2021 ja auch schon mal in Glasgow auf dem Programm. Damals nur raus aus der Kohle. Was glauben Sie, wie stehen jetzt die Chancen?
Ja, eigentlich ist im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 ja schon festgelegt, dass wir auf Netto-Null-Emissionen wollen, also Null erreichen Mitte des Jahrhunderts. Und das geht eigentlich nur, wenn man komplett aus Kohle, Öl und Gas aussteigt, ja, weil es andere Bereiche gibt, wo wir die Emissionen nicht reduzieren können. Und deswegen muss das sein. Das ist damals schon eigentlich klar gewesen, aber nie so explizit reingeschrieben worden. Und deshalb gibt es jetzt eben diese Idee, explizit zu sagen, dass man aus Kohle, Öl und Gas aussteigen muss. Und genau dagegen sträuben sich jetzt einige Länder. Aber ich habe hier die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass man das trotzdem beschließen kann. Denn aus der wissenschaftlichen Sicht ist das hundertprozentig klar. Das muss passieren. Überhaupt kein Kohle, Öl und Gas mehr zu verbrennen. Das ist der einzige Weg, das Klima sinnvoll zu schützen. Und wenn es hier beschlossen werden würde, das zu tun, dann investiert auch keiner mehr in eine solchen sterbende Industrie. Das wäre ein sehr wichtiges Signal. Denn was derzeit passiert ist, dass leider immer noch viel investiert wird in neue Öl- und Gasvorkommen.
Nun ja, der Präsident der jetzigen Konferenz versucht ja auch nebenher noch sein Ölgeschäft weiter voranzutreiben.
Ja, das sieht leider so aus, dass eben die Vereinigten Arabischen Emirate haben gerade ihre Förderprognose für die Zukunft erhöht, nochmal deutlich erhöht. Und das widerspricht natürlich dem, was wir ja unter dem Pariser Klimaschutzabkommen erreichen wollen.
Unter dem Stern, unter dieser Präsidentschaft soll es aber verhandelt werden. Mit welchem Optimismus gehen Sie jetzt durch die nächsten Tage?
Also zunächst bin ich skeptisch bei der Präsidentschaft, weil sie natürlich einen Interessenskonflikt hat. Wenn der Konferenzpräsident hier wirklich seinen Job macht, dann muss er die Basis für sein Öl- und Gasunternehmen zerstören, weil er eben sagt, wir müssen aus Kohle, Öl und Gas aussteigen. Dennoch, wenn man es optimistisch sieht, kann man sagen, nur jemand aus diesem Bereich kann auch die anderen Öl- und Gasproduzenten davon überzeugen, einen wichtigen Schritt zu gehen. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung hier, dass Al-Jaber, das ist der Präsident hier, eben die anderen Ölunternehmen und Ölstaaten zu einem wichtigen Schritt bewegen kann. Ob das passiert, weiß ich nicht, aber die Konferenz hat uns ja jetzt am Anfang schon überrascht. Vielleicht werden wir am Ende auch noch mal überrascht. Ich hoffe es jedenfalls.
Eine Möglichkeit, wenn man weiter auf die Verbrennung von fossilen Energieträgern setzt, wäre natürlich, das emittierte CO2 wieder einzufangen, also CCS-Technologien. Werden da Hoffnungen reingesetzt? Soll das massiv ausgebaut werden?
Ja, ich glaube, hauptsächlich die Ölindustrie hat da Hoffnungen, weil das dazu führen würde, dass man eben das Leben von Kohle, Öl und Gas noch ein bisschen verlängern kann. Das ist aus meiner Sicht aber ein vollkommenes Ablenkungsmanöver. Also diese Technologie ist nicht ausgereift, ist teuer, funktioniert nicht und führt eigentlich nur dazu, dass mehr Kohle, Öl und Gas gefördert wird. Wenn man es richtig machen will, dann fördert man es gar nicht erst, sondern geht auf alternative Technologien wie Erneuerbare. Das ist immer günstiger und deshalb sind das eigentlich Ablenkungsmanöver.
Ich sprach mit Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute auf der Konferenz in Dubai gerade sein, deswegen auch dieses Hintergrundgeräusch, über die Frage, was wir wirklich tun müssen, um das Klima noch zu retten.